got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Sag mal, hat dein Tag auch so zauberhaft lustig angefangen wie meiner?
Ja, ich hatte mal wieder das Wort zauberhaft nicht gewählt, weil ich ja gerade noch mal schnell umziehen musste, wie du ja mitbekommen hast. Aufgrund von Renovierungsarbeiten bin ich jetzt im Kinderzimmer einer Freundin netterweise untergekommen. Also die Freundin ist die Mutter dieses Kindes. Wie man am Hintergrund vielleicht auch jetzt so ein bisschen sieht. Wobei so ein Glitzer-Einhorn-Aufkleber habe ich ja auch am Bett.
Aber du weißt schon, dass uns HörerInnen nicht sehen. Sonst wären sie ZuschauerInnen.
Ich habe dich gemeint, aber gut, dass du sagst. Sehr, sehr wichtiges Stichwort. Mir ist nämlich ein kleines Missverständnis aufgefallen, was in der Hörerschaft angekommen sein könnte bezüglich unserer Live-Podcast-Folgen. Und zwar haben wir es ja letztes Jahr so gemacht mit unseren drei Terminen, dass wir diese Folgen hinterher einfach normal eingestellt haben, wie ganz normale Folgen. Mhm. Das wird aber dieses Mal nicht passieren. Und zwar wird es so sein, also natürlich bleibt unser Podcast ja ganz normal in dem Gratisbereich dieser RTL Plus App und ist auch auf anderen Plattformen mit der entsprechenden Verzögerung immer noch frei zu hören. Die Live-Podcast-Folgen aber, für die sich Menschen ja auch Karten kaufen, die werden im Pay-Bereich oder wie nennt man sich da? Kann auch Bezahlbereich sagen. Im Bezahlbereich dieser App landen. Du bist so ungeduldig, weil du das alles tausendmal besser erklärt hättest. Das sehe ich schon an deinem Gesicht. Möchtest du nochmal?
Nee, mir ist nur wichtig, dass die Menschen verstehen, dass die normalen Folgen in der RTL Plus App immer gratis bleiben.
Immer gratis.
Wer aber nicht zur Live-Tour kommen möchte oder kann und sich aber die 6-7 Live-Termine anschauen möchte, der muss dann tatsächlich das Bezahlabo der RTL Plus App abschließen.
Wir haben noch ein Aal oben draufgelegt. Das darf man nicht vergessen.
Wir haben noch ein Aal oben draufgelegt und den bringt Katharina persönlich vorbei.
Es gibt uns mit Bild in diesem Bezahlbereich.
Genau. Das heißt also, es wird ein Videostream sein. Also wer Lust hat und dem es das wert ist, der kann die RTL Plus App runterladen und dort in den Bezahlbereich gehen, ein Abo abschließen. Wer sagt, nö, brauche ich nicht den Kokolores, ich höre mir hier die normalen Folgen an, auch gut.
Ja.
So ist das im Leben. Also das muss man eben für sich selber bewerten und ich weiß, dass viele echt Lust haben, sich die Live-Termine anzuschauen, aber eben auch nicht zu einem Termin kommen können, ist zu weit weg oder sonst wie. Aber man bekommt ja auch, das muss man auch noch mal ganz kurz sagen, für die Bezahlschranke ja nicht nur unseren Podcast, sondern da ist ja dann alles der RTL Plus App drin. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Jetzt sage ich dir, warum mein Tag so lustig war.
Ja, bitte.
Also der fing ja unlustig an, weil ich um 5.30 Uhr aufstehen musste. Das habe ich ja nicht so gerne, ehrlich gesagt.
Nee.
Ich schälte mich also nach 4 Stunden Schlaf aus dem Bett, weil ich zu RTL.8 ging. Unter anderem, um dich groß rauszubringen, unsere Podcast-Tour da zu bewerben.
Hervorragend.
Und über das neue Format Die Rabauken kommen. Oder nicht Die Rabauken kommen, sondern Rabauken auf 4 Pfoten heißt das Format, ja, zu bewerben. Aber was es so lustig gemacht hat, ich habe da so 10 Minuten Wartezeit gehabt und dann spülte mir irgendein Algorithmus wieder das Video von Frau Merz hoch.
Und, was du ja erst 43 Mal gesehen hast.
Und man kann sich das auch 5043 Mal angucken. Deshalb werden wir es hier nochmal verlinken. Denn nach wie vor ist ja wirklich dieser Moment, das ist ja wirklich so lustig. Man muss sich also den, vielleicht auch nicht mehr ganz jungen, aber doch irgendwie jungen Comedian vorstellen, der also Lutz van der Horst heißt und Friedrich Merz eine Frage stellen will. Jetzt sind aber um Friedrich Merz ja auch Securities, die ja auch sagen könnten, tut uns leid, gibt jetzt hier keine Fragen. Aber wenn die Security nicht mehr weiter weiß, dann wird die Olle von der Kette gelassen. Und dann dieses Bild, wie die dann so das Mikro runterdrückt und immer aggressiver guckt. Ich liebe das einfach. Und weißt du, warum ich das so lustig finde? Weil ich ja in dem Moment, als Friedrich Merz damals ukrainische Flüchtlinge als Sozialtouristen bezeichnete,
wir erinnern uns.
Ja, habe ich ja wirklich gedacht, also Karma muss das regeln. Und dann, jetzt fällt mir auf, dass ja seit mehreren Jahrzehnten wird er ja morgens wach und dann liegt die neben dem. Mehr geht nicht. Also, und das erklärt auch vieles. Also im Grunde wahrscheinlich ist Friedrich Merz ein total kluger, sozialverträglicher, empathischer Mensch. Aber wenn du jeden Morgen das aushalten musst, dann geht also das nicht anders.
Ich denke, dass ihm das ein Gefühl, ich denke, dass ihm das ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.
Ja, meinst du, das ist so?
Ja, also da muss er nichts fürchten, da kannst du ruhig schlafen.
Naja, aber andererseits, wenn du mit einem schlecht sozialisierten Hund unterwegs bist, der auf jeden losgeht, dann kann man sagen, es gibt mir Sicherheit, weil sich mir keiner nähert. Ja. Aber es ist ja auch nicht schön, weil sich dann keiner mehr nähern kann.
Nee, es kann auch isolieren.
Und das ist so, so lustig. Bitte guckt euch dieses Video noch mal an. Und nach wie vor, was für eine Chance für Lutz van der Horst, die er nicht genutzt hat. Wie lustig hätte das werden können. Wahnsinn. Oh, wirklich. Ja. Das hatte so ein Bild von den Hund von der Kette lassen.
Ja, das stimmt schon. Aber das, wie gesagt, das war auch, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Das war so ein ganz merkwürdiger Überrumpelungsmoment. Und auch dadurch, dass der Körperkontakt hergestellt wurde. Ich kann das verstehen, dass es einem dann erstmal die Sprache verschlägt.
Nee, man muss das lustig nehmen. So habe ich das ja auch letzte Woche gemacht. Mit der NDR-Talkshow habe ich es ja auch sehr lustig genommen.
Ja, das würde mich jetzt wirklich genauer interessieren. Ich wollte das ja eigentlich abends sehen. Wir sind aber zum Schalsee gefahren an diesem Tag und haben da doch sage und schreibe über 10 Stunden den gebraucht. Deswegen habe ich es nicht geschafft, die lineare Ausstrahlung mir anzusehen.
Wohin und wolltest du zum?
Ich bin zum Schalsee gefahren. Also wir sind da auch angekommen, nur eben sehr, sehr spät. Das ist ein See zwischen Hamburg und Lübeck, so relativ nah an Lübeck gelegen. Wirklich sehr schön, Biosphärenreservat. Und da waren wir übers Pfingstwochenende mit ein paar Freunden, sind wir da hingefahren. Hat nur eben einfach ewig lange gedauert. Deswegen wäre ich für die lineare Ausstrahlung sowieso zu spät gewesen und habe dann erst ganz spät nachts reingeguckt, wie es dann eigentlich gelaufen ist und habe dann gesehen, was passierte. Aber du musst es nochmal erzählen.
Ja, also die Sendung hat sozusagen im Norddeutschen Rundfunk nicht stattgefunden. Und es im Nachhinein ist
und das lag
sehr, sehr,
nicht an dir. Das muss man direkt mal sagen.
Das weiß man nicht genau. Was weiß man nicht genau? Vielleicht haben auch alle Kameraleute das Studio verlassen, weil sie mit mir nicht zusammenarbeiten wollen.
Ach so.
Und es wurde als Streik getarnt.
Ja.
Aber es war so schön im Nachhinein und für mich ja ein totales Geschenk. Aber es war mal wieder interessant zu sehen, wie Menschen in so Situationen reagieren und wie Sender reagieren. Man muss sich also so vorstellen, ich war jetzt also das erste Mal, seit ich Fernsehen mache, vorbereitet auf eine Sendung. Und zwar wirklich top vorbereitet.
Das hat man gemerkt.
Ist wirklich der Fall. Ist kein Witz.
Ja. Nee, ist von mir aus auch kein Witz.
Und jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn man eine Talkshow moderiert, gibt es ein Redaktionsteam, die mit den Gästen Vorgespräche führen. Und anhand dieses einstündigen Vorgespräches schreiben die so ein kleines Exposé. Klein, 10 DIN A4 Seiten. Und sagen dann, wie ist der Gast so gesprächstechnisch einzuordnen? Was sind die Themen? Worüber redet er besonders gerne? Wo wird er emotional? Wo blockt er ein bisschen ab? Und so weiter. Und erstmal habe ich diese ganzen Exposé bekommen und war so gerührt, wie wohlwollend und liebevoll und nett die Redaktion die Gäste da beschreibt und wie unheimlich detailliert und ganz schön war das. So, jetzt kam ich in die Redaktionskonferenz um 12 oder so. Bettina Tietjen dabei, die 5 Redakteurinnen, super Team, alles toll. Ja, und dann ging das so seinen Gang. Dann war es irgendwann 15 Uhr und alle bereiten sich vor und jeder macht sich noch 3 Notizen. Die Gäste kommen, man sagt allen Gästen, hallo, schön, dass ihr da seid. Wir gehen einmal kurz ins Studio, machen eine Ablaufprobe, weil ich so eine Sendung ja noch nie moderiert habe. Mir wird dann erklärt, pass mal auf, das Zeichen bedeutet, du hast noch 10 Minuten, das noch 4, das noch 1. Bitte halt dich an die Zeiten, wir müssen jedem hier gerecht werden. Ja, okay, super. Alles prima, ganz entspannte Stimmung, auch so das Technikteam, Bettina, Tietjen und ich haben noch ein paar Teaser und ein paar Aufsager gesprochen, alles war wie immer, ich fand alles normal. So, dann Publikumseinlass, die Leute gehen rein, dann kommt der Warm-Upper, macht ein bisschen Quatsch mit denen. Ja, so Leute, kommen, jetzt geht's ins Studio. Also wir inklusive aller Gäste trotteln zum Studio, warten, bis der Warm-Upper sagt, so, und hier sind ihre Gastgeber. Und irgendwann kommt eine Redaktionsleiterin wahrscheinlich und flüstert Bettina was ins Ohr. Bettina rollt mit den Augen und sagt, ja, dann gehen wir jetzt wieder Backstage. Ich denke, hä, was haben wir denn jetzt? Parallel höre ich, wie der Warm-Upper sagt, ja, wir haben hier so ein kleines technisches Problem. Wir müssen ein bisschen Zeit überbrücken. Und wenn man jetzt so ein bisschen erfahren ist mit Fernsehen, merkt man, wir haben ja alles, nur kein technisches Problem. Ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt wohl Tarifverhandlungen zwischen einigen Mitarbeitergruppen des NDRs und dem NDR. Und die Zahlen müssen nicht detailliert stimmen, aber so um die 10% mehr Bezüge wollen da die Kameraleute haben. Und der NDR hat wohl, was weiß ich, 2,5 angeboten und man konnte sich jetzt irgendwie noch nicht so richtig einigen. Und das hatte zur Folge, dass einige Mitarbeiter aus bestimmten Gruppen jetzt sozusagen einen Warnstreik gemacht haben. Das heißt, die haben noch die Proben alle mitlaufen lassen, damit alle im Glauben sind, die Sendung findet statt. Ja, und dann haben die gesagt, jetzt gehen wir nach Hause. Und das hat der NDR die Woche davor wohl schon mal erlebt. Es gibt eine Live-Sendung, die heißt DAS, D-A-S, große Buchstaben. Und die hat auch zweimal live nicht stattgefunden, weil die Techniker einfach gegangen sind. So, jetzt sitzt man dann da Backstage und alle, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich war natürlich sofort in voller Anarchiestimmung. Ne? Alle, auch nur ansatzweise Aufregung, war weg. Und für mich war klar, das ist jetzt einfach eine großartige Chance. Lass uns doch die Anarchie jetzt leben und lass doch jetzt wirklich das Beste draus machen. Bettina war so in dem Zustand von, wir warten mal ab, die versuchen jetzt Ersatzleute zu finden. Ja, ja, genau. Und der Mond ist aus Käse. Na klar, werden wir jetzt Ersatzkameraleute finden. Irgendwann war klar, das Ding ist im Eimer. Und dann purzelte die Idee aus mir heraus, warte mal eben, wir haben doch hier mit Stefano Zarella mit ein paar Millionen Followern, Ilka Bessin, Bettina, Martin, wir haben doch eine Community. Sollen wir nicht einfach unsere Handys nehmen, gehen jetzt wieder ins Studio und filmen uns einfach gegenseitig und lassen das live streamen? Ja. Als ich das aussprach, Panik. Um Gottes Willen, nein. Da stimmt der NDR niemals zu. Das geht ja rechtetechnisch nicht. Was ist mit der Studiosicherheit? Und so weiter. Also 1 Million Argumente, warum man das auf keinen Fall machen kann. Und je mehr Argumente ich hörte, je mehr Lust bekam ich natürlich, das zu machen. Und dann fängt man so an zu verhandeln und zu reden. Und dann habe ich alle angestachelt aus der Redaktion. Guck mal, da sitzen jetzt 100 Zuschauer im Publikum. Die sind teilweise 6-7 Stunden im Auto gesessen, um die Sendung zu gucken. Die können wir jetzt nicht alleine lassen. Lass uns doch da reingehen und zumindest, dann zeichnen wir das halt nicht auf, machen wir trotzdem den Talk, damit die Leute happy sind. Ja, gute Idee. Und irgendwann kriegten alle immer mehr Bock. Und dann war so der Vorschlag, ja, pass auf, wir zeichnen das mit den Handys auf und dann geben wir die Spuren zum NDR und die können das schneiden. Und dann brach es aus Uli Wickert über 80 und aus Frau Dr. Koch über 90 heraus. Auf keinen Fall, wissen wir doch alle, was damit passiert. Wenn wir die Spuren da abgeben, das schneidet doch kein Mensch mehr. Niemals wird das ausgestrahlt. Wir gehen jetzt da rein und machen das live. Also die beiden Alten waren totale Rock'n'Roller. Das war so geil zu sehen, dass zwei Menschen in dem Alter so richtig Bock haben und sagen, wie, wir gehen jetzt nicht nach Hause, wir sind hier angereist, wir ziehen das durch. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, Rock'n'Roll. Und dann haben wir einfach 4 Leute bestimmt und gesagt, du kriegst ein Handy, du kriegst ein Handy, du kriegst ein Handy, du kriegst ein Handy. Wir gehen jetzt da rein und senden das live, Punkt. Alles klar, wir wieder zurück ins Studio, die Leute wirklich aufgesprungen. Standing Ovations, die waren so dankbar, dass man die jetzt nach all den Stunden da nicht alleine gelassen hat. Ja. Sondern dass wir gesagt haben, wir ziehen es jetzt durch und Ende aus, Nikolaus. Ja, dann haben wir es halt gemacht und das war total geil. Wir hatten jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil es hieß immer, Licht ist ja noch an. Aber was ist, wenn einer von den Leuten jetzt noch auf die Idee kommt, jetzt ziehen wir auch noch einen Stecker raus und es gibt keinen Strom mehr. Also haben wir gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt, dann komprimieren wir es auf 1 Stunde. Also jeder Gast hatte dann noch so gut 10 Minuten statt 20, wie vereinbart. Und alle haben es auch durchgezogen. Also egal, ob es ein Felix Groß, ein Stefano Zarella, Ilka Bessin, natürlich vorne rechts ist Gas, die hatten alle Bock. Und das war so geil. Und eigentlich wäre das eine Riesenchance gewesen, nämlich zu sagen als Sender, guck mal Leute, so ein Warnstreik, der gehört auch zum Leben dazu. Und das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Was wir aber gemacht haben, wir sind unserem Publikum gerecht geworden. Wir haben die Leute da nicht sitzen lassen. Wir laden es auch hoch. Und das ist natürlich alles nicht passiert. Ne? Also man hat, es war so sinngemäß, bitte nicht groß drüber reden. Wir wollen das Thema jetzt auch nicht hochkochen. Und ich finde, dass wir es klug gelöst haben, weil wir weder die Streikenden in irgendeiner Art und Weise an Pranger gestellt haben, noch haben wir irgendjemanden Vorwurf gemacht, sondern wir haben einfach ganz klar gesagt, Leute, und das ist ja auch so, ich habe gesagt, ich kann diesen Streik nicht beurteilen. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wir machen jetzt einfach hier eine coole Sendung. Und das ist uns auch gelungen. Das ist total schön geworden. Das ist super unterhaltsam gewesen. Es fluppte einfach. Und alle im Studio waren so dankbar. Und auch im Internet. Alle Leute waren wohlwollend. Alle haben gesagt, boah, wie geil, dass ihr das durchzieht. Und das ist doch eine super Kompromisslösung und so. Also hat totalen Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht.
Aus meiner Wahrnehmung hat die Sendung eigentlich auch so mehr Aufmerksamkeit sogar noch dadurch erfahren, dass ihr es so gemacht habt. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass der NDR dann ja linear eine Wiederholung gesendet hat. Ich weiß nicht, was hinterher auf deren sozialen Netzwerken noch irgendwie los gewesen ist, auf deren Kanälen. Aber
weiß natürlich auch nicht.
Ich hab mir das wirklich sehr gerne angeguckt. Mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass du sehr gut vorbereitet warst. Ich habe das richtig gerne geguckt und ich war richtig gerührt auch davon, von einigen Gesprächsinhalten und fand vor allem, und du weißt, wie ungern ich das sage, dass du das sehr gut gemacht hast, dass du den Leuten wirklich sehr viel Raum gegeben hast und wirklich spannende und schöne Geschichten zum Vorschein gebracht hast. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das sehr gerne geguckt. Und nochmal zum Streik. Ich finde auch, dass eigentlich klar geworden ist, also ihr habt damit ja im Grunde die Arbeit der Leute, die da gestreikt haben, noch sichtbarer gemacht, weil das muss man ja auch sagen, natürlich sieht eine Sendung, wo kein professionelles Kamerateam ist, wo kein professioneller Ton gemacht wird, wo kein Beleuchter steht oder Beleuchterin, sieht anders aus als das, was ihr gemacht habt. Ne? Und deswegen meine ich auch, war das eine sehr gelungene Aktion und man hat auch die Energie und die Freude darüber, dass doch noch was stattfindet, im Studio gemerkt, sowohl beim Publikum als auch bei den Leuten, die dann gesprochen haben. Also ich fand, das war eine sehr gelungene Aktion.
Ja, voll. Und ich gehe auch eher davon aus, dass dein Lob jetzt hier rausgeschnitten wird, aber ich sag mal danke. Ich denke, dass du das ja mindestens piepen lässt. Aber genauso war das auch, weil man war ja so ein bisschen ambivalent. Machen wir die Sendung jetzt? Ein Argument dagegen war ja auch, ist das dann wie eine Art Streikbrechen? Und ich habe immer gesagt, nee, ist es nicht. Weil ich bin überhaupt kein Teil dieses Systems. Und was wir nicht machen werden, und das war auch bei keinem Gast ein Ansatz, jetzt zu sagen, ja, sind die bescheuert, die lassen uns hier hängen, überhaupt nicht. Das war überhaupt auch nicht der Spirit in dieser Sendung. Sondern alle Beteiligten, und dann muss man den Gästen auch ein Kompliment machen, waren direkt so, alles klar, was ist die Lösung? Aber die Lösung ist nicht, wir fahren jetzt nach Hause. Wir machen das einfach. Alle hatten so Bock aufeinander. Und ich kann dir wirklich sagen, Frau Koch, wahrscheinlich eine der Top 5 Begegnungen, die ich hatte. Also sensationelle Frau. Wie kann man mit 92 so wach im Kopf sein? Das ist unglaublich. Und so die ganze Lebensgeschichte, die war mit 40, war die ein Star. Die hat mit Gregory Peck, mit Sachwart, mit allen hat die gedreht. Die war wirklich weltweit, aber richtig auf einer Welle, mit Clint Eastwood gedreht und so Späße. Und sagt dann, nee, aber eigentlich, ich finde Medizin cool. Und hat damit 47 nochmal promoviert. Das muss er auch erstmal
bringen.
Das ist
so heftig.
Das ist einfach geil.
Ja.
Und sagt auch.
Vor allem, wenn man selber eigentlich auch schon merkt, dass man dann so im geistigen Rückzug doch auch ein bisschen ist.
Voll. Ne?
Also zumindest, was so das Lernvermögen betrifft.
Sie hat auch gesagt, als ich dann nochmal das Studium gemacht habe, haben meine Synapsen nicht nur Hurra geschrien. Also die haben auch erstmal gesagt, spinnt die eigentlich, was die jetzt hier mit uns macht? Und dann noch geiler finde ich, dann war die auch ein totaler Fernsehstar und hat ja diese medizinische Sprechstunde über zig Jahrzehnte gehabt und sagt dann aber mit 70, ach, ich habe jetzt ja auch so 2 Jahre Rente hinter mir und macht, seit sie 70 Jahre alt ist, eine wöchentliche Radiosendung zum Thema medizinische Ratgeber. Einfach mit 70, die ist 92 und die geht jede Woche ins Studio und sagt so, hier ist meine Sendung. Also ich wirklich beeindruckend. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass die auch in dem ganzen Turbo so schussfest war und immer wieder gesagt hat, ja klar, ziehen wir das jetzt durch, super. Und die kam dann am Ende der Sendung zu mir und das war total süß. Die hatte nicht so richtig kapiert, warum ich da eigentlich die Sendung moderiere. Und so richtig kannte die mich auch nicht. Und die kam dann am Ende an und die dachte, das wäre so eine Art Bewerbung jetzt von mir. Und kam dann zu mir.
Du bist der Praktikant.
Ja, ja, genau. So ein bisschen.
Der Showpraktikant.
Genau so war das. Und dann kam sie nach der Sendung zu mir und sagte, aber so richtig aufrichtig, Sie haben das wirklich ganz toll gemacht. Wenn Sie zu Anfang nicht so hartnäckig geblieben wären, hätte das ja gar nicht stattgefunden. Der NDR wäre bescheuert, wenn der Sie nicht nehmen würde. Total. Also das Wort bescheuert fällt und sowas ganz Wohlwollendes. Das war so schön. Ich bin so happy danach ins Hotel gefahren. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das war einfach toll.
Aber ich finde es auch schön, dass sie den Eindruck hatte, dass aus dir vielleicht noch was werden könnte.
Naja, guck mal, im Vergleich zu ihrem Alter bin ich ein Küken. Die hat dann gesagt, Mensch, der nette junge Mann. Und guck mal, auch gar nicht so weit weg, ich bin 53. Die hat mit 47 angefangen, eine Karriere als Medizinerin zu machen. Also von daher ist ja in ihrer Wahrnehmung jemand mit 53 jemand, der nochmal richtig durchstartet. Und das fand ich auch so schön, dass die in dem Talk immer wieder gesagt hat, die Menschen müssen aufhören, das Wort alt als negativ zu betrachten, sondern eine Dankbarkeit zu haben, dass man alt werden darf und dass man selbst mitgestalten kann, wie alt werden verläuft. Und damit hat die jetzt nicht gesagt, jeder ist selber schuld, wenn er krank wird, das hat die ja nicht gesagt. Aber die hat gesagt, wir können schon dazu beitragen und natürlich spielt Genetik eine Riesenrolle, aber wir können dazu beitragen, dass unser Gehirn halbwegs frisch bleibt. Und das war so schön. Also ich war so happy. Und dann bin ich ja noch ein ganzes Wochenende in Hamburg geblieben. Dann hatten wir so Sauglück mit dem Wetter. Es war strahlenblauer Himmel. Wir hatten saugutes Wetter. Und alle waren nett. Der Taxifahrer nett, im Restaurant alle nett, auf der Straße alle nett. So Hamburg hat einfach 3 Tage gestrahlt für mich. Einfach so schön.
Sehr gut. Ich war ja ein paar Meter weiter oben in der Nähe von Lübeck am Schalsee und habe dieselbe Erfahrung gemacht. Die Leute in Norddeutschland waren einfach alle unfassbar nett, wahrscheinlich auch aufgrund der Wetterlage, die bei uns allerdings zwischendurch auch sehr wechselhaft war. Also wir haben auch einige Gewitterwolken abbekommen und sind aber auch Zeuge eines sehr bizarren Naturphänomens geworden. Und zwar ist eine Mückenplage ausgebrochen am Schalsee und man hat Viecher dieser Größenordnung, Originaltext der lokalen Bevölkerung, wohl auch noch nie gesehen. Wir haben das tatsächlich für eine regionale Besonderheit gehalten, dass die da so groß sind und haben auch gedacht, das ist wirklich ein Fall für die Flintenjagd. Aber es war einigermaßen Aufruhr, auch in den umliegenden Dörfern, weil erstens so viele hatte man auch noch nicht gesehen, nicht in dieser Größenordnung. Und es hat dazu geführt, dass sämtliche Antimückenmittel im Umkreis von, sagen wir mal, 30 Kilometern ausverkauft waren. Und man sich dann schon so im DM neben anderen Leuten stehen sah, die dann so bei Utopia und was weiß ich wo gegoogelt haben, was man denn vielleicht mit Natron, Zitronenöl und sonst noch irgendwie so zusammenrühren kann. Oh Mann, ey.
Aber gibt es eine Erklärung dafür? Ist es dann wieder das Thema, der Winter war nicht kalt genug und alle Mückenlarven haben überlebt, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also wir sind gestern Abend erst wiedergekommen. Ich habe es heute Morgen auch versucht mal zu ergründen. Ich bin noch nicht so schlau draus geworden. Ich denke, es wird sowas gewesen sein und wahrscheinlich aber auch viel Wasserfläche, weil so Mückenlarven brauchen ja viel Wasserfläche. Haben sie da oben natürlich schon. Andererseits ist das ja nichts Besonderes. Das haben sie da ja immer. Und ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass jetzt im nächsten Jahr wahrscheinlich auch die Fledermäuse sehr viel größer werden. Vielleicht möglicherweise gar nicht mehr flugfähig sind, weil so Riesenwachstum setzt sich doch logischerweise durch die Nahrungskette fort, oder? Was meinst du?
Aber ich könnte da Abhilfe schaffen, weil all die Frösche und Kröten, die ich jetzt im Garten habe, ne?
Ja.
Die sind jetzt so groß und so viele, die könnten da hier den ganzen See wegsnacken. Ich habe ja weniger Frösche weggebracht, weil ich ja hier Kritik aus der Community bekam. Mhm. Ich finde das sehr total schön, weißt du, wenn man mal so einem Frosch zuhören kann oder so. Mhm. Aber wenn selbst geschlossene Fenster, Rollo und Kopfhörer nicht mehr helfen, und das sind auch Frösche, wenn du dich da draufstellst, die rennen mit dir einfach ins Nachbardorf. Mhm. Das ist unglaublich. Und ich wollte heute Nacht, dann immer mal rausgehen und mir die mal angucken, aber sobald du rausgehst, Totenstille, die quaken, ich habe noch nicht den Fuß im Garten, Totenstille, und dann finde ich die nicht. Und dann habe ich mich heute Nacht, das ist besonders schön, wenn man um 5.30 Uhr aufstehen muss, habe ich mich um 1.30 Uhr auf die Lauer gelegt und habe mich eine halbe Stunde einfach auf den Gartenstuhl gesetzt und habe gesagt, okay, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen, die müssen ja wohl quecken, wenn ich mal, ich will die doch mal sehen. Nix. Ja. Reingegangen, Tür zu, quack, ging direkt wieder weiter. Unfassbar. Und wo ist denn der Fischreier, wenn man ihn braucht?
Ja, vor allem nachts ist der nicht aktiv. Aber haben wir nicht schon mal drüber gesprochen? Ist das ein Mythos oder war das nicht früher so, dass so Adelshäuser dann die einfache Landbevölkerung dazu abgestellt haben, nachts mit Paddeln auf die Wasseroberfläche zu klatschen, damit man wenigstens in Ruhe schlafen kann? Sowas könnte dir ja auch noch einfallen.
Oder könnte ein ganz neuer Berufszweig werden.
Ja, oder du lässt das einfach PraktikantInnen machen, so aus dem Mina-Imperium. Also das könnte dir natürlich schlechte Presse verschaffen.
Auch ich denke immer, wenn das jetzt mit der politischen Karriere von Söder eines Tages zu Ende geht, könnte ich ihm zwei Jobs anbieten. Einmal, dass er sich tagsüber Arme wedelnd bei mir vor die Fenster stellt, damit die Vögel nicht dagegen fliegen können und nachts die Frösche zum Schweigen bringen.
Ja.
Aber der würde die essen. Der würde die einfach aufessen.
Ich glaube, die wären schneller weg, wenn die... Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man damit sehr gut Frösche abschrecken kann. Aber dazu noch eine Sache. Wir haben natürlich auch gesehen, obwohl wir beide ja einigermaßen trockenen Fußes im Norden Deutschlands waren, was im Rest des Landes zum Teil abgelaufen ist und ja auch in weiten Teilen Europas und anderer Regionen. Man ist ja mal wieder abgesoffen. Und diese Bilder von der Flutkatastrophe haben bestimmt auch bei vielen Leuten, die die Flutkatastrophe im Ahrtal mitgemacht haben, für sehr viel Angst gesorgt und Dinge wieder aufgerührt. Und was ich dann im Anschluss nicht verstehen kann, ist, wenn man sich dann als Politiker oder Politikerin dahinstellt und mit keinem Wort erwähnt, dass das was mit der Klimakatastrophe zu tun hat. Es hängen im Moment überall Wahlplakate. Da stehen Worte wie Sicherheit und Wohlstand drauf. Und man darf diese beiden Wörter nicht mehr verwenden, finde ich, wenn man nicht gleichzeitig auch erzählt, dass das durch solche Vorgänge gerade massiv bedroht ist. Und das kann man jetzt auch global sehen. Also Kenia ist abgesoffen, in Brasilien diese heftigen Überflutungen, in China sind 100.000 Leute evakuiert worden. Und selbst wenn man Physik abgewählt hat oder da drin nicht so gut war wie ich, gelten diese Gesetze ja trotzdem. Mit jedem Grad Erwärmung kommt mehr Energie, mehr Luftfeuchtigkeit in die Atmosphäre und dann führt das eben zu solchen Extremwetterereignissen. Und das heißt, dass über kurz oder lang auch die Anbauflächen schwinden und so weiter. Also du kannst dich auf diese Extreme nicht einstellen. Man muss jetzt ganz heftig dagegenhalten. Und das ist so, wie als man auf den Eisberg in der Titanic zugesteuert ist. Ein bisschen weiter links hätte da nicht geholfen. Dann ist wirklich ein Kurswechsel angesagt. Und wenn man das dann liest bei Twitter, was sich ja heute X nennt und auch sehr viel schlimmer geworden ist in der Diskussionskultur, dann kommen immer so Leute um die Ecke, die sagen, ja, aber das hat's ja immer schon mal gegeben. Das sind ja Überschwemmungen, die gab's doch immer schon und Starkregen und so weiter. Ja, das stimmt. Aber das ist so, als würdest du sagen, zu jemandem, der sein Leben lang geraucht hat und dann irgendwann Lungenkrebs bekommen hat, es wird wahrscheinlich schwer, lückenlos zu beweisen, dass diese Person nicht vielleicht genetisch vorbelastet war oder irgendwann mal Asbestplatten verbaut hat oder sonst irgendwas. Aber mit jeder Fluppe, die man raucht, steigt das Risiko für Lungenkrebs extrem an. Und ich weiß nicht, was das ist. Du kannst doch dich nicht mit Gummistiefeln in diese Region stellen und dazu erstens schweigen und zweitens auch mit der anderen Hand. Du tust so, als würdest du alles tun, damit so etwas irgendwie vermieden wird oder mit den Leuten besser geholfen wird und so weiter. Aber das führt doch nur, es geht doch nur, wenn du an die Ursache gehst. Das reicht doch nicht, um die Badewanne, die gerade überläuft, ein bisschen zu wischen. Du musst den scheiß Hahn abstellen.
Ja, aber das ist das Problem. Zwei Dinge passieren ja da. Also erstmal, wir vergessen immer, dass Olaf Scholz in einer der größten Finanzskandale Deutschlands verwickelt ist und sich einfach stoisch hinsetzt und sagt, ich kann mich nicht erinnern.
Der sagt, weiß ich nicht.
Und so hat er dann auch schon vergessen, worum es geht, wenn er in so eine Region fährt. Der wird auch, bin ich mir 100% sicher, als Mensch betroffen sein, wenn er da steht. Weil man kann nicht betroffen sein, wenn man in so ein Krisengebiet fährt. Aber im Zweifel hat er im Kopf bloß nicht die Schnauze aufreißen zu einem Thema, was polarisieren könnte. Das ist ein Thema und im Grunde kommt mir das so vor, ich weiß leider nicht mehr, wer es mir gesagt hat, vor kurzem hat jemand gesagt, dass das deutsche Gesundheitssystem eigentlich gar nicht Gesundheitssystem ist, sondern ein Reparatursystem. Man bekommt eigentlich nichts bezahlt, was eine Krankheit vermeiden könnte, sondern es geht immer nur darum zu warten, bis jemand krank ist und dann versucht man, den zu reparieren. Und so kommt mir das jetzt gerade auch vor, dass man da sagt, ja, okay, komm, wir geben Geld aus, dann können wir die Schäden da vielleicht bezahlen? Aber wir geben im Prinzip nichts dafür, dass die Schäden nicht entstehen. Und das ist das, was wirklich absurd ist. Und ich hatte, das mag man jetzt sehr polemisch finden, aber ich hatte in Hamburg wieder ein Erlebnis, wo mir klar wurde, die Menschheit ist nicht zu retten. Wir sind den ganzen Tag da spazieren gegangen, weil das so schön war. Und da war irgendwie, das heißt, glaube ich, Neuer Wall oder irgendwie, Jungfernsteg, weiß ich nicht. Da sind viele Geschäfte und da sind aber auch so wahnsinnig schöne Häuser und so. Und da sind wir da lang und da war eine sehr lange Schlange an einer Stelle. Und dann werde ich immer neugierig und bin dahin, weil es war ja auch, St. Pauli ist aufgestiegen und es war irgendwie auch so ein bisschen Partyatmosphäre in der Stadt und irgendwie war so gute Laune. Da standen ganz viele Leute an, bestimmt so 80, 90 Leute standen so hintereinander. Und dann ging ich da zu einer und sag immer, was ist da, warum steht der an? Ja, wie, warum stehen wir da an? Wir haben hier einen Termin. Ja, was für Termin? Ja, da in dem Geschäft. Dann bin ich weitergelatscht. Katharina, da stehen einfach 80 Menschen vor Louis Vuitton. Und dann frage ich, was ist denn heute hier? Gibt's da irgendwie so ein Täschchen für Umme? Nee, wieso? Ja, ihr steht doch hier in der Schlange und in dem Laden sind aber nur 3 Leute. Ja, das wäre so das Konzept. Also erstmal kommt da nicht jeder rein. Also Security, also kannst nicht einfach reinlatschen. Dann denke ich, aber warte mal, heißt das also wirklich, die Leute, die eine Louis Vuitton-Tasche kaufen wollen, sind also potenziell auch die am meisten klauen? Okay, das heißt, Katharina, ernsthaft, an einem wunderschönen Samstag, die Sonne scheint, alles ist gut, stehen sage und schreibe 80 Leute an, um sich dann eine Handtasche für 3.000 Euro kaufen zu dürfen.
Eieieiei.
Was stimmt denn im Kopf unserer Menschheit nicht? Also erstmal, wirklich, das Eis muss schon sehr lecker sein, dass ich mich in eine Schlange stelle. Ne? Und die stellen sich da eine Schlange für eine 3.000 Euro Handtasche und werden dann behandelt wie der letzte Dreck. Also das gibt's doch überhaupt nicht. Wenn ich mir eine Tasche kaufen würde für 3.000 Euro, dann erwarte ich, dass jemand sagt, Mensch, das ist ja schön, dass sie da sind. Was können wir denn noch so Schönes für sie tun? Stattdessen müssen die Leute müssen Schlange stehen. Und da steht da irgendwie so doof, der guckt die noch herablassend an und dann dürfen die einfach nur einzeln rein. Und wenn
das gehört wahrscheinlich zu dem Einkaufserlebnis dazu, ne?
Das zeigt, dass wir nicht zu retten sind. Wir sind einfach nicht zu retten. Fertig. Die Menschheit wird an Blödheit aussterben. Das ist einfach so.
Wahrscheinlich ist das so. Ich kann mich nur mit diesem Zynismus, kann ich mich noch nicht anfreunden, weil es gibt ja ein paar Leute, die für die das einfach zu krasse Folgen hat. Und auch wenn wir beide uns ja auch gar nicht so viele Sorgen machen müssen, weil wir materiell abgesichert sind, weil wir gute Netzwerke haben und
nein,
so weiter.
Aber wir werden alle krasse Folgen erleben. Das kapieren die Menschen nicht.
Ich weiß.
Die Menschen kapieren nicht, dass meine Kinder, keine Ahnung, wahrscheinlich ihren Kindern sagen werden im Sommer, ihr könnt nicht rausgehen, geht nicht, es ist zu heiß, eure Haut hält das nicht aus, zieht bitte erst eure Schutzkleidung an. Und übrigens, Jan, Holland, also pass auf, Holland, da waren wir mal als Kinder. Da ist jetzt Wasser, da ist jetzt kein Land mehr. Ne? Und das betrifft uns alle. Natürlich bin ich finanziell abgesichert und so weiter. Das ist alles richtig. Aber das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein, dass die ganzen Facker, die Sachen entscheiden können, immer noch sagen, nee, das ist alles nicht so dramatisch. Und wissenschaftlich belegt ist es dramatisch. Mich macht das einfach krank. Stattdessen stehen sich die Arschgeigen bei Louis Vuitton an und sagen, ich kaufe mir eine Handtasche. Ja. Das ist alles bescheuert. Das ist einfach alles bescheuert. Und es ist noch bescheuerter, dass es so einfach wäre. Es wäre total einfach, auch mit ein paar Kommunikationsmöglichkeiten mal mit ein paar Leuten zu sprechen, die wissen, wie Kommunikation und Marketing geht, die Stimmung im Land zu drehen. Es wäre nicht schwer. Es wäre einfach nicht schwer. Und die kapieren nicht, dass Klimaschutz und ökologischer Schutz nicht gefährlich ist für den Wohlstand, sondern existenziell notwendig ist für Wohlstand. Das heißt,
stell dir mal vor, man hätte so vielleicht so vor 16, 18 Jahren vielleicht spätestens, man hätte damit durchaus früher anfangen können, aber man hätte dann angefangen, wirklich diesen Ausbau der Erneuerbaren zu pushen. Das muss man sich mal vorstellen, wie wir heute dastehen würden, auch mit welchem Wohlstand.
Ja, aber man kann.
Das, was uns da vorenthalten wurde, das ist unglaublich.
Genau, aber deshalb ist ja wenn du dir das Interview anguckst, wenn Habeck mit Söder auf der Bühne sitzt und Habeck den einfach mit Fakten in Einzelteile zerlegt und der sitzt da wie ein bockiges Kind und macht Bibbelwe, aber trotzdem. Ne, nix, aber trotzdem. Einfach nichts, aber trotzdem. Ne?
Ja.
Und das ist einfach bescheuert. Und deshalb glaube ich, dass das Einzige, was das noch helfen könnte, ist, dass konsequent eine ganz andere Sprache und eine ganz andere Rhetorik und eine ganz andere Marketingstrategie her muss, um den Menschen klarzumachen, Leute, Klimaschutz tut nicht so weh, wie ihr alle glaubt und wie uns eingeredet wird. Das tut einfach nicht so weh. Und wir müssen jetzt alle wirklich sagen, die großen Hebel müssen gedreht werden. Und ganz ehrlich, nicht Susi Schmidt soll nicht mehr in Urlaub fliegen und keine Ahnung, darum geht's ja gar nicht. Die großen Hebel müssen bedient werden.
Es geht um beides. Ja, und natürlich müssen die großen Hebel das sein, aber es geht natürlich um beides. Die Frage ist, wie man da irgendwie hinkommt. Aber was man gedanklich auch umfassen muss, ist, und das ist einfach so, der Mensch ist einfach so gestrickt. Es gibt, man bewegt sich so lange nicht, bis es nicht anders geht. Dann hat man immer diesen Irrglauben, dass dass Passivität sicherer ist, als etwas zu tun. Und das könnte nirgendwo falscher sein als jetzt in dieser Situation, weil auch wenn man sich die Kosten anguckt, es gibt kaum etwas, was so teuer sein wird, wie jetzt nicht diese Klimakrise auszubremsen. Ja. Und es ist einfach Fakt, es ist nicht egal, was Deutschland tut, es ist nicht egal, was Europa tut, es wird davon auch eine Welle ausgehen, das hat Auswirkungen auch auf den Rest des Globus und es gibt dazu auch übrigens einen sehr guten Stand-up-Bit von Bernie Wagner, der ist Comedian, ich weiß nicht, ob du den auch kennst.
Ich hab's gesehen.
Auch sehr viel so zum Thema. Ach so, ich hab's auch geteilt. Mhm. Ne? Es ist auch zum Thema Klimagerechtigkeit, glaube ich, selten so gut auf den Punkt gebracht worden. Wenn man sich das anguckt, die Leute, die jetzt da auch am meisten drunter leiden, auch so ein Land wie Kenia ist natürlich gegen eine Flutkatastrophe nochmal ganz anders aufgestellt als das Saarland. Es ist ein bisschen so, als würde man sagen, ja, wir gehen jetzt zusammen essen. Du nimmst die Hummerplatte, ich nehme die Suppe und hinterher machen wir aber bei der Rechnung halbe-halbe. So, das ist diese Art von Argumentation, die man aus konservativen Parteien hört, die man aus reaktionären Ecken hört, von wegen, wieso wir denn?
Ja.
Gerade beim Thema Klimaanpassung, Klimagerechtigkeit.
Ja,
ich werde das nochmal verlinken, fand das sehr gut.
Und ich bleib dabei. Es ist ja auch alles richtig und jeder kann im Kleinen was machen. Das verstehe ich auch alles. Das habe ich auch, kapiere ich. Ne? Aber ich bin das wirklich so leid. Ich bin das wirklich so leid und ich mache das wirklich aggressiv inzwischen, dass die Leute, die es verändern könnten, aus der banalen Angst und Frackigkeit ihren Posten verlieren zu können, nicht durchziehen und nicht sagen, okay, ich versuche jetzt aber mit aller Kraft dagegen zu steuern. Und wenn sie mich dann absägen, kann ich sagen, ich habe aber zumindest alles getan. Und das ist bitter.
Du vergisst aber noch, genau, und eine Sache davon dabei aber auch nicht vergessen, und zwar diesen massiven Lobbyismus, der damit natürlich auch verbunden ist. Also die Fossilindustrie hat ein paar Leute sehr, sehr reich gemacht. Klar. Und sie hat natürlich auch immer noch diesen Impact auch auf PolitikerInnen und so weiter. So.
Aber Katharina, guck mal, glaubst du im Ernst, ne? Ich bin ein wohlhabender Mensch geworden durch Hundetraining. Glaubst du im Ernst, wenn jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse mir klar machen würden, hör mal, das ist wirklich nicht gut, was da gerade passiert. Du musst das aufhören, du musst das anders machen. Dass ich einfach sagen würde, nee, wieso? Ich werde doch damit reich. Das ist doch Quatsch. Das ist doch einfach Quatsch. Das ist doch scheiße. Und ich ärgere mich da deshalb drüber, weil die haben doch auch Kinder. Und alle Politiker, die da am Ruder sitzen, die haben doch auch eine soziale Verantwortung. Und weißt du, auch so dieses... Ich mach das kirre, echt. Ich mach das einfach kirre.
Ja, aber ich stell mir das so vor. Also du bist ja in eine Welt hineingeboren. Also wir mussten zum Beispiel gestern, mussten wir auf dem Rückweg ein paar Mal von der A1 runter, weil die voll war. Und dann ist ja diese Ecke Vechta, das merkt man ja schon daran, wie die Luft dort riecht. Die ist ja auch voll von dieser Tierindustrie. Und man fährt an diesen Stellen vorbei, die keine Fenster haben, die irgendwie so riesige Futtersilos daneben dran haben. Und du und ich, wir wissen beide, welcher Horror sich hinter diesen Wänden abspielt. Und dann fragt man sich, wie kann das eigentlich sein, dass so eine Region da nicht rauskommt? dass man von einer Generation in die nächste das sogar noch intensiviert, dass das alles irgendwie nicht hinterfragt wird. Und das sind ja auch, die Leute sind nicht anders gestrickt als du und ich. Also im Grundsatz meine ich jetzt. Und ich glaube, das hängt einfach davon ab, in welche Welt man reingeboren wird, was man als normal empfindet und für welche Aspekte man irgendwie eine Empathie aufbauen kann und für welche nicht. Und ich glaube, wenn du jetzt erstmal Wohlstand durch bestimmte Verhältnisse erreicht hast und du merkst, wie gut es dir auf eine Art dadurch geht, weil es dir materiell erstmal gut geht, dann ist auch die Bereitschaft, sich auf die Kritik einzulassen, sehr, sehr gering. Und dann wirst du wahrscheinlich erstmal alle mentalen Waffen hochfahren, die du dagegen hast, um dich gegen diese Erkenntnis zu wehren. Denn die hinterfragt alles, was du für richtig hältst, wie du geboren wurdest, was deine Eltern gemacht haben und so weiter. Und das ist, ja, glaube ich, auch so, Leute wie Merz und Lindner, die sind natürlich auch in Kreisen unterwegs, wo dann dem einen, wo dann wieder so zugeraunt wird, ja, aber die E-Autos, hast du mal geguckt, aus welcher Kobaltmine und so weiter und so fort.
Ja.
Weißt du, es gibt ja diese Narrative, die das dann auch noch immer weiter verfestigen. Und wenn du dich nur in solchen, wenn du dich nur in so einem Umfeld aufhältst, dann fällt dir das auch leichter, das alles irgendwie aufrechtzuerhalten und diese Lebenslüge auch von dir selber aufrechtzuerhalten.
Ich verstehe das alles. Und jeder kennt das auch, wenn er ehrlich zu sich ist, in seinem Rahmen. Aber ich erwarte einfach bei Menschen, die in Führungspositionen sind, dass die Sachen von allen Seiten beleuchten. Ja. Punkt aus.
Das finde ich auch. Das sind ja immer zwei Paar Schuhe. Das eine erklärt es und das andere macht es aber nicht. Also es ist ja nicht dadurch weniger, dass ich genauso. Dass du kannst es deswegen nicht weniger vorwerfen. Ich finde, es gehört auch zur Verantwortung dazu, sich damit zu beschäftigen.
Ja. So, falls noch irgendjemand zuhört hier im Politik-Frust-Podcast, manchmal ist es eben so.
Ja, und um deine Laune zu heben, habe ich natürlich was mitgebracht.
Ach, hau ab. Jetzt verlieren wir den letzten.
Es ist die FCI-Standard Nummer 249.
Ja, Fox Terrier.
Diesmal nicht.
Und es ist garantiert wieder irgendwas, was kein Schwein kennt.
Ja, aber wobei, gut. Da habe ich jetzt, muss ich mal kurz sagen, dazu kriege ich jetzt in letzter Zeit viel Post von wegen, ach, vielleicht würde ja Herrn Rütter das mal besser gefallen, wenn es mal wieder eine Rasse wäre, die er kennt oder die so ein bisschen geläufiger wäre. Ja, immer gerne vorschlagen und aber am liebsten vorher einmal checken, ob es dann nicht schon da gewesen ist, weil ich kriege sehr viel Vorschläge für Rassen, die wir einfach schon im Rasseporträt hatten. Zum Verhalten. Bei ruhiger Charaktergrundlage kann er sich unter Umständen auch mutig und tapfer verhalten. Er ist mit den Menschen umgänglich. Unter welchen auch immer. Er ist mit den Menschen umgänglich und seinem Meister treu und anhänglich. Als Wach- und Schutzhund ist er unübertrefflich. In ruhiger Situation ist er vertrauensvoll und selbstsicher. In der Erregung ist sein Blick durchdringend. Zur Größe. Die Widerristhöhe beim Rüden. Zwischen 55 und 58 Zentimetern, bei der Hündin zwischen 52 und 55.
Also gar nicht so riesig, Hunde.
Ja. Das Gewicht beim Rüden zwischen 35 und 38 Kilogramm, die Hündin 30 bis 34.
Okay, also dann eher wahrscheinlich ein eher schwerfälliger Hund. Mit der Größe ist ja doch relativ viel Gewicht.
Ja.
Okay.
Das passt auch zum Kopf.
Wachhund, hast du gesagt, ne?
Mhm.
Okay.
Der Kopf ist kräftig und massiv.
Also wir sind im Bereich Molosser. Richtig?
Also es ist die Gruppe
2. Sie versucht eine Pokermine jetzt.
Nein, es ist die Gruppe 2. Ich versuche hier nur meine Augenschaft zu stellen. Pinscher und Schnauzer, Molossoide, Schweizer Sendehunde, Sektion 2.1, Molosser, Doggenartige Hunde. Soweit zur FCI-Klassifizierung. Allgemeines Erscheinungsbild. Es handelt sich um einen typischen Molosser von etwas verlängerter Gestalt, kräftig und mächtig von mittlerer Größe. Der Geschlechtsunterschied ist beim Schädel, dessen Umfang beim Rüden größer ist als bei der Hündin, ausgesprochen. Vielleicht ein kleiner geschichtlicher Abriss? Seit Urzeiten hat im Bereich des Mittelmeers die Schifffahrt zwischen Ost und West den Austausch von Kultur und Wissenschaft zwischen den Völkern gefördert. Diese gegenseitigen Beziehungen, wenn sie auch vor allem kommerzieller Art waren, boten auch Gelegenheit zum Austausch von Haustieren. Unter diesen befanden sich Wach- und Schutzhunde, welche von jeher zum Schutz gegen Piraten und Seeräuber in den Häfen und in den am Meer gelegenen Siedlungen gebraucht wurden. Hast du eigentlich auch so einen Piratenschutzhund auf Mallorca?
Mhm. Muss ich mal dann denken, wenn die Pippi Langstrumpf singt, Seeräuber Opa Fabian.
Ja. Unter diesen meist großen, starken und widerstandsfähigen Hunden mit großem Kopf und mächtigem Gebiss zeichnete sich einer aus. Es war die Dogge der Iberischen Halbinsel, die an verschiedenen Orten in Spanien als Jagdhund oder als Kampfhund gegen Stiere oder andere Hunde verwendet wurde.
Ja, ich weiß, wie er aussieht. Ich komme nicht auf den Namen. Ist so, die Beschreibung wird wahrscheinlich gelb sein. Also, die haben eine Zeit lang, also ich habe diese Hunde nie im Training gehabt. Ich habe auch noch nie einen live gesehen. Ich habe aber mal, ich glaube sogar in einer spanischen oder, ja, ich meine in einer spanischen Zeitung mal gesehen. Aber es ist jetzt gefährliches Halbwissen, sind als Kampf zum Kämpfen und Bullenbeißen auch eingesetzt worden? Nicht?
Ja.
Ja, doch. Okay. Ja, ich komme nicht auf den Namen, aber...
Also der Name des Hundes hat auch was mit dieser Stierkampfgeschichte der Rasse zu tun.
Okay, ja, dann weiß ich nicht. Irgendwas mit Bobo. Ich weiß
es nicht. Ja, egal. Genau. Soweit ich das hier aussprechen würde, ist das der Kadebu.
Kadebu. Bu? Mhm. Bu. Habe ich nie im Training
oder
gehabt.
Auch Perro Dogo Mallorquin.
Ja.
Die Mallorca-Dogge.
Kenne ich nur von Fotos, sind mir nie persönlich begegnet.
Auch nicht auf der von dir so geschätzten Ferieninsel selbst. Okay.
Ja, wenn hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht als Rasse erkannt, sondern eher als Mischling gesehen. Der Legende nach zum Bullenbeißen eingesetzt worden, auch für Hundekämpfe eingesetzt worden. Ich glaube sogar 17. Jahrhundert schon, weiß ich gar nicht. Kann ich aber echt, weiß ich nichts drüber. Aber klar, ich meine, wenn du im Kopf hast, Molosser ist zum Stierbeißen oder Bullenbeißen eingesetzt worden, werden nicht gerade sehr zart beseitet sein. Aber sollte jemand in der Hörerschaft so einen Hund haben, bitte einmal mal schreiben, fände ich ganz spannend. Ist mir also hier nie begegnet.
Mhm.
Gibt es noch mehr mallorquinische Hunde, mit denen du mich foltern wirst?
Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Darüber möchte ich nicht sprechen.
Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Auch das Übliche?
Relativ robust.
Ach gut.
Aber tatsächlich auch HD mal wieder häufiger.
Was machen die Augenlider?
Darüber ist mir nichts bekannt.
Ach,
ich kann
zwar
schnell gezielt nachgucken.
Interessant, weil ja doch einige Molosserartige mit diesen Hängelidern Schwierigkeiten haben.
Ektropium meinst du, ne?
Jo.
Nee, so auf Anhieb nicht. Aber möglicherweise wird das hier auch nur nicht aufgeführt auf meiner Liste, die ich hier habe. Das könnte uns vielleicht ja auch jemand erzählen, der oder die diese Tiere hält. Okay, ja, dann will ich dich nicht länger quälen.
War das ein wirklich wunderschönes Rasseporträt? Eigentlich gehört das Rasseporträt in die Kategorie Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
Es gibt viele Leute, die das anders sehen.
Ach Mann, ey. Jetzt haben wir so viel über Politik und über... Quatsch. Ja. Wir haben auch viel über die NDR Talkshow geplaudert, aber wenig über Tiere heute geplaudert. Macht ja nichts.
Das stimmt. Ich habe aber, ich hatte noch eine Frage, hätte ich tatsächlich noch. Und zwar habe ich das jetzt endlich mal gefilmt. Ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt. Vor unserem Balkon steht ja ein Holunderstrauch. Und auf diesem Holunderstrauch finden sich häufig kleine Vögel, vorzugsweise Kohlmeisen ein. Und die machen mir den Eindruck, als würden die sich da irgendwie, das sieht wirklich aus wie so eine Szene am Samstagnachmittag an der Autowaschanlage. Hm. Und meine Theorie ist,
also auch Gedrängel
auf dem Holunderstrauch, da ist Gedrängel, die warten ab, dass sie auf bestimmte Äste fliegen können. Die lassen mal so ihr ganzes Federkleid wird durchwühlt, strecken die Flügel aus, haben so einen leicht entrückten Gesichtsausdruck dabei. Und meine Theorie ist, dass auf diesem Holunderstrauch entweder irgendwelche Ameisen oder Blattläuse leben, die, sobald sich der Vogel dann dort hinsetzt, vielleicht irgendeine Art von Gift, Sekret, sonst irgendwas absondern, was dem Vogel entweder nur so ein behagliches Gefühl verschafft oder ihn vielleicht auch von Federparasiten befreit. Und ich wär sehr froh, wenn sich die Schwarmintelligenz dazu mal äußern könnte, würde zu dem Zweck auch ein entsprechendes Video hochladen wollen.
Ich bin sehr gespannt auf das Video, ehrlich gesagt.
Ja, und noch zu kurz noch eine weitere Naturbeobachtung. Es war ein Kuckuck am Schalsee. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Kuckuck gehört hast, aber das fand ich wirklich beeindruckend. Erstens sehr laut, sehr anhaltend, irgendwann, man möchte fast sagen, penetrant. Aber ich finde die Vorstellung, dass da, ich finde das ja so, es ist ja so wirklich kriminell, was die machen. Die tauschen ja nicht nur erstmal das Ei aus, wenn der echte Muttervogel nicht guckt. Diese Küken, die haben es ja auch wirklich in sich. Also sobald dieses Küken geschlüpft ist, schiebt das ja die anderen Eier aus dem Nest. Und wenn ein anderes Küken schon vorher das Licht der Welt erblickt hat, ist das eben dran. Das sind richtig böse Tiere.
Der Kuckuck ist Sozialtourist.
Der ist wirklich einer.
Den letzten Kuckuck habe ich im Schwarzwald gesehen.
Gesehen tatsächlich?
Mhm. Mhm. An der Wand war der.
Ach so, okay, verstehe. Ja gut, das waren jetzt noch zwei Tiergeschichten zum Schluss. Nächste Woche gibt es wieder mehr. Und was es bald auch wieder gibt, wir hatten ja dazu aufgerufen, weil es ja doch offensichtlich ist, dass Hunde diese Theory of Mind beherrschen. Und zwar, dass sie sich sehr gut auch vorstellen können, was in anderen Köpfen vorgeht. Und daraufhin zum Teil wirklich beeindruckend planvoll, man möchte sagen, durchtrieben vorgehen. Dazu haben wir uns wirklich sehr viele Geschichten erreicht. Und wir haben wieder in letzter Zeit sowieso sehr viel Hörerpost oder Hörerinnenpost. Und zu unserer großen Freude wird Kirsten sich deswegen auch wieder einmischen, unsere Redakteurin, und wird uns einige Auszüge aus diesen Geschichten demnächst hier präsentieren.
Tipptopp. Irgendwas wollte ich doch gerade noch. Ach so, ich kann noch was noch Deprimierendes dahinter hinterher schieben. Es gibt ja die sogenannte Gender Pay Gap, also einen Unterschied zwischen der Bezahlung von Mann und Frau. Und wir glauben ja, da tut sich was. Also, in meinem.
Ja, wer jetzt dafür, dass jetzt doch relativ viel darüber geredet wird, sollte man meinen, dass sich da vielleicht mal ein bisschen was bewegen könnte. Finde ich auch.
Und jetzt hat der Moritz. Mein Sohn, der studiert ja Sozialwissenschaften in Osnabrück. Mhm. Und er hat eine Hausarbeit geschrieben über Gender Pay Gap. Hat sich in den letzten 20 Jahren exakt nichts verändert. Nichts.
Ach was?
Nichts. Also noch nicht mal. Es gab vor 20 Jahren einen kleinen Aufschwung sozusagen. Und er ist einfach stagniert. Punkt. Kann ich dir mal schicken. Sind so 8-9 Seiten. Die kann man aber schnell überfliegen. Fand ich sehr ernüchternd. Er war sehr nüchtern und hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und der war auch fassungslos. Der war einfach völlig fassungslos darüber. Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich, dass immer noch das Thema ist, eine Frau verdient im selben Beruf weniger als ein Mann. Das ist irre.
Ja, krass.
Ja.
Und bevor ich es vergesse, diese Umfrage, über die wir schon mal gesprochen haben, wo es um Erfolgsaussichten bei Adoptionsverfahren zwischen Mensch und Hund geht, das ist ja auch eine wissenschaftliche Arbeit, die dahinter steckt. Und die werden wir hier auch noch einmal verlinken, damit sich daran möglichst viele Menschen beteiligen. Denn je mehr Teilnehmende, desto besser die Datenlage.
Das ist richtig. So, ich habe zwei sehr profane Tipps. Zum einen möchte ich gerne nochmal das Video von Frau Merz verlinken. Das macht einfach gute Laune. Also wenn man einen schlechten Tag hat und alles ist schiefgelaufen, die Spaghetti sind angebrannt, das Auto ist abgeschleppt worden, du hast einen Riesenpickel auf der Stirn. Und dann guckst du dir doch mal dieses Video an und dann kannst du sagen, Gott sei Dank, die wacht nicht neben dir auf. Das muss man sich einfach angucken, wieder und wieder. Das ist für mich das gute Laune-Video 2024.
Okay.
Das und ich möchte natürlich gerne nochmal das Instagram-Video von uns verlinken, wo wir die NDR Talkshow live sozusagen nochmal hochgeladen haben, weil ich das wirklich sehr sehenswert finde, mit welcher Freude Marianne Koch, aber natürlich auch alle anderen Gäste die Situation mitgemacht haben. Also die beiden Links würde ich gerne als Tipp nehmen.
Sehr gut. Ich habe einen neuen Podcast und zwar als Empfehlung und zwar den Podcast Natur 2.0 von Thomas Hörn, Käferforscher und Vorsitzender des Entomologischen Vereins Krefeld, Nerds und mittlerweile aber nicht nur Nerds, bekannt auch durch die Insektenstudie, die sogenannte. Und, hier ist gerade eine Sirene, aber das soll uns nicht weiter stören. Und seine Podcast-Partnerin ist Frau Dr. Jana Isanta-Navarro. Sie ist Gewässerökologin, hat auch einen entsprechenden Instagram-Account, die Gewässerökologin, lohnt sich auch dort zu folgen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes neues Podcast-Projekt. Es geht natürlich um Biodiversität, darum, was wir dort wissen und nicht wissen, was wir aber dringend wissen sollten. Und zwar gerade jetzt. Und ich hatte die große Ehre, das Intro sprechen zu dürfen für die beiden. Ich habe mich sehr über diese Anfrage gefreut. Und ich empfehle allen auf jeden Fall, der erscheint jetzt zweiwöchig, die erste Folge zu hören, denn darin ist eine Lobhudelei auf mich. Und würde dich auch darum bitten, dir die auch mal anzuhören.
Auf gar keinen Fall. Kann man da spulen, wenn über dich gelobhudelt wird? Da wahrscheinlich ist das.
Nee, das ist technisch nicht
das
möglich.
Das ist wahrscheinlich so eine gemeine Lobhudelei. Hier kommt die Frau, die den Ritter aushalten muss. Sowas wahrscheinlich, ne? Die ist sehr zäh. Die hat
ihn groß rausgebracht.
Ja, das ja sowieso.
Nee.
Übrigens, die Gewässerökologin, ich habe natürlich aufgrund deiner Verlinkung schon reingehört.
Ach so.
Und also ich habe nicht die ganze Folge gehört, aber ich habe reingehört, weil ich das ganz spannend finde. Man erfährt so wenig über diese Frau. Also ich habe mitbekommen, dass sie in Kopenhagen Dozentin ist. Aber ich will viel mehr über die wissen.
Das habe ich auch gedacht. Und so ein bisschen wird das dann aber zum Ende der Folge eingelöst. Und da würde ich dir empfehlen, nochmal so, ich sag mal, in das letzte Fünftel der Folge reinzuhören. Denn das hat mir sehr gut gefallen. Sie beschreibt so ein bisschen, sie ist jetzt neu an der Uni, hatten demnächst zwei Exkursionen, auch mit Studierenden. Und ihre größte Sorge war, dass sie die nicht wieder mitbringt von den Exkursionen. Und hat sowieso auch davon erzählt, also ja, also was für Sorgen sie da jetzt auch umtreiben und was auch sie selbst in ihrer Vorbereitung als nicht optimal empfindet. Und das, finde ich, ist auch eine Art, aus der Wissenschaft zu kommunizieren und auch aus der Lehre zu kommunizieren, so die eigenen Unsicherheiten offen zu machen und sich auch selbst nicht so ernst zu nehmen. Die, finde ich, auch sinnbildlich für dieses neue Podcast-Projekt ist. Cool. Also habe ich den Thomas Hörn auch kennengelernt. Und ich freue mich auch, da geht es mir wirklich wie dir, auch noch mehr von ihr zu erfahren. Aber kann das wirklich nur empfehlen, noch ins Ende dieser Folge reinzuhören.
Ja, finde ich cool. Also ist auch genau wie du gesagt hast, man spürt so bei beiden, dass das so einfach Next Generation Wissenschaft ist.
Genau.
Das ist cool. Das ist ja wirklich cool. Und ja, total. Also richtig, richtig gut. Freue ich mich sehr. So, Musik 2-3, quäl mich.
Mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich unserer Chronistenpflicht nicht nachgekommen sind und diesen unfassbaren ESC-Hit, den ich wirklich richtig gut finde, tatsächlich richtig gut. The
Ach,
Code
du
von
Scheiße,
Nemo.
Ey, da dürfen wir nicht drüber reden.
Und ich habe, ich war ja leider ein bisschen krank und habe deswegen extra was angemacht, was mich nicht besonders interessiert. Und zwar den ESC, da habe ich vom Sofa aus geguckt. In dem Moment, als das anfing, war ich richtig geflasht und war auch relativ sicher, dass sich dieser Mensch unter den ersten vier Platzierten aufhalten muss. Und ich finde, wirklich großartig gemacht. Und es gibt auch ein sehr tolles Video dazu. Super Hit, gefällt mir sehr gut.
Ist total interessant, was du sagst.
Wäre übrigens fast für Deutschland angetreten. Ne? Hat nur NDR irgendwie verbimmelt, glaube ich. Wohnt in Berlin, Nemo.
Ja. Aber finde ich ganz interessant, was du sagst. Ich bin ja, wie soll ich es formulieren? Für mich ist der ESC im Prinzip eine Freakshow. Und ich kann das, und ich sitze da und denke wirklich seit Jahren, das ist ja, wie ist das denn möglich, dass 25 oder 30 Länder nicht in der Lage sind, auch nur im Ansatz interessante Lieder zu produzieren, Plus.
Ich fand die Iren, fand ich aber auch gut.
Wo also den war,
irischen Beitrag fand ja, ich auch gut.
Alles super und Musik ist ja auch eine Geschmackssache, verstehe ich alles.
Die Armenier.
Aber wo ist das denn passiert, dass beim ESC der Fokus nur noch darauf liegt, dass auf jeden Fall irgendwas Skurriles auf der Bühne stattfinden muss? Also wo ist das passiert? Aber
das macht doch diese Absurdität macht doch den Reiz der ganzen Veranstaltung auch
genau.
aus. Das und ist doch jetzt nicht irgendwie wie bei Dieter Thomas Heck mit der Hitparade, dass man irgendwie ein möglichst massentaugliches, okayes Lied
nein,
hat,
sondern nein,
man
nein,
möchte
nein.
doch eigentlich die ganze
nein. Guck mal, die
ganze skurrile Show haben.
Guck mal, die Marleen lobhudelt den ESC. Ne? Die sitzt dann da, die hat einen Blog, die schreibt mit, wem gibt sie wie viele Punkte, dann gibt die eine Prognose ab. Die ist da völlig elektrisiert und schreibt dann parallel mit ihrer Oma und ihrem Opa und dann die ganze Familie mütterlicherseits machen dann so ein Ranking, haben dann einen Family-Chat und so. Ne? Alles super. Finde ich ein total, deshalb finde ich das so geil, weil es ja erstmal verbindend ist. Das ist so wie Fernsehen früher halt. Ne? So alle gucken zusammen. Finde ich erstmal gut. Und dann schaffe ich es ab Lied 1 schon nicht mehr. Das ist so unfassbar langweilig. Und als jetzt der Gewinner reinkam, habe ich so richtig gelacht, aber positiv gelacht, weil ich dachte, boah, geil, da hat auch ein anderes Land jetzt mal so einen Typen wie Gildo Horn, der sich lustig macht. Und erst dann habe ich gerafft, der meint das ja total ernst. Meint das ja einfach total
Wen
ernst.
Wen meinst du jetzt?
Ja, den Sieger. Der meint das ja ernst.
Ach so, Nemo, ja.
Ja, und dann fand ich das interessant, dass ich das als einen ironischen Beitrag wahrgenommen habe und erst im zweiten, dritten Moment gerafft habe, ach so, nee, stimmt, der kommt ja mit einem wichtigen Thema. Und
genau,
ja, das
deswegen
ich,
ist auch das Problem ja. der eigentlich auch falsch, ne?
Ja.
Auch wenn es uns sprachlich schwerfällt.
Wie
aber
hätte ich
es
denn sagen sollen? Was wäre
Person?
Denn richtig gewesen?
Och, ich glaube, das Sicherste ist immer einfach den Namen
der Mensch.
Zu sagen.
Der Mensch. Oder ist Mensch auch falsch? Ist Mensch dann auch falsch?
Nein, natürlich nicht.
So, also deshalb sage ich ja, der mit der ist jetzt nicht Penis oder Scheide gemeint, sondern der Mensch, der da rauskam.
Ja.
Und ich hab wirklich gedacht, weil vor allen Dingen auch, weil es ja so overacted war wie in einem Musical. Und da habe ich gedacht, okay, das ist erstmal eine lustige Parodie oder eine Satire, irgendwas, der jetzt Bibo, sag ich mal. Ne? Und das fand ich erstmal lustig. Und als ich dann gelacht habe, das war kein Auslachen dieser Person, sondern ich fand die Idee lustig. Und dann gab es aber richtig einen auf den Deckel von Marleen. So im Sinne von, ob ich zu blöd wäre, irgendwas zu verstehen. Dass es da um ein non-binäres Thema ginge und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich gelauscht und habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt. Fand aber unterm Strich das unfassbar langweilige Musik. Aber das ist ja nicht.
Das verstehe ich überhaupt nicht.
Es ist ja Geschmackssache.
Und vor allem, ja, aber das bleibt jetzt so ein bisschen der Eindruck hängen, als würde man jetzt diesen Song feiern, weil das Thema so wichtig ist. Und das stimmt einfach nicht. Also ich fand wirklich den Song auch musikalisch gut. Ich fand diese Performance unfassbar. Auch überhaupt das Artistische an dieser ganzen Geschichte, auf dieser Platte zu bleiben.
Ganz kurz nur.
Hat mich geflasht.
Artist? Was war denn jetzt artistisch?
Wie, der hat doch die ganze Zeit auf dieser Drehplatte gestanden.
Und das ist Artistik?
Also ich finde schon. Ich habe mir auch, also vielleicht sind das auch nur meine bescheidenen Verhältnisse. Ich als Körperklaus kann das wirklich.
Ich glaube, das sollte jedes gesunde 6-jährige Kind können.
Das ist wirklich vermessen, Martin.
Pass auf. Damit jetzt hier auch gar kein falscher Eindruck entsteht, ne?
Wir machen das auf unserer Live-Podcast-Tour, das können wir gerne machen. Ich werde so eine Platte für dich beschaffen, die wird sich drehen.
Ja, da laufe ich.
Du wirst keine magnetischen Schuhe
Ja, da
bekommen.
Laufe ich eine Woche im Kreis, weil ich sehe das Problem nicht. Das ist aber nicht das, ich bin ja bei ganz woanders. Interessant ist halt, dass das war sehr, sehr spannend, weil über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und der eine findet Marius Müller-Westernhagen gut und der andere Andrea Berg und der dritte Pavarotti und so weiter. So. Deshalb darf ich ja auch sagen, für mich war das unerträglich langweilige Musik. Ich habe also 84 Stunden wirklich kein Lied gehört, wo ich gedacht habe, ja, geht. Das stimmt nicht ganz, da war ein Mensch, ich weiß gar nicht, für wen er aufgetreten ist, ich glaube für Italien, hat so weiße Kleidung angehabt und stand an so einem Stand.
Ach so, nee, das war Frankreich.
Das war richtig, das war Frankreich. Fand ich total schön gesungen, die Sprache klang in mir. Und ich finde,
fand ich auch gut.
Genau, und ich finde, man darf ja auch mal sagen, die ganze Musik ist kacke. Und ich finde den ESC deshalb schon blöd, weil ich gerne möchte, dass jeder in seiner Landessprache singt. Und da kannst du mich auch doof finden, aber ich finde das einfach doof, das nicht, weil es geht ja darum, dass man in einem europäischen Wettbewerb und Europa soll sich von allen Facetten zeigen, fände ich auch irgendwie schön. Das heißt ja nicht, dass jetzt in Deutschland bayerische Volksmusik gesungen werden muss oder kölsche Karnevalsmusik. Aber irgendwie fände ich schon cool, wenn jeder in seiner Sprache singt. Das fände ich schon irgendwie toll,
nee,
weil ich den Klang der Sprachen hören möchte. Pass auf, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach gedacht, da macht jemand eine Bibo-Parodie und macht sich so ein bisschen, sag ich mal, überspitzt die Absurdität des Ganzen. Und deshalb, ich fand einfach Musik, die man einfach nicht hören kann. Aber guck mal, du magst ja auch Tokotronic, kann ich auch nicht ertragen. Und so kannst du, kannst du meine Musik oft nicht ertragen und umgekehrt. Aber man muss doch auch sagen dürfen, das war scheiße.
Ja, das kannst du. Du kannst ja sagen, dass du das so fandest. Ich würde jetzt auch nicht gerne dieses, also ich strapaziere das Autoritätsargument auch nicht gerne, aber ich finde, es trägt vielleicht doch ein bisschen zum Gesamtbild bei, dass ja auch aus den jeweiligen Jurys sehr häufig 12 Punkte für diesen Beitrag kamen. Das sind ja nicht die Menschen, die es gucken und hören, sondern das sind ja dann auch, man möchte fast sagen, Fachleute.
Und wir glauben, okay, also auch die Fachleute, die ja jedes Jahr unseren ESC-Kandidaten mit aussuchen? Sind das die?
Das, ja gut, also die, das ist natürlich die NDR-Fraktion, aber das ist ja nur eine Jury von allen teilnehmenden Staaten.
Aber ne? ich
ist ein Autoritätsargument, sagt doch nichts über Kompetenz, keine Frage. Nee, gebe ich dir recht,
nee, aber.
Aber trägt trotzdem so ein bisschen zu dem Eindruck bei.
Okay, glauben wir beide, und die Frage meine ich wirklich aufrichtig und nicht polemisch, glauben wir beide, wenn dieser Mensch in Jeans und T-Shirt auf einem Hocker gesessen und gesungen hätte, dass das Lied Sieger des ESC geworden wäre?
Ich glaube umgekehrt nicht. Und das ist ja das, was du implizierst, dass das maßgeblich gewesen ist für dieses sehr gute Abschneiden bei den Jurys. Weder Outfit noch artistische Darbietung. Hat vielleicht, also kann sein, dass das ein bisschen beigetragen hat, aber war ja auch wirklich nicht das Spektakulärste, was man in dem Bezug gesehen
hat. Aber sehr
hat.
Freakig halt.
Deswegen glaube ich, nein. Ja, aber auch nicht mehr freakig als Irland.
Nein,
oder als,
absolut nicht.
Ganz viele andere Teilnehmer, die sehr viel weiter unten gelandet sind.
Also ich glaube, ich glaube schon, dass das Gesamtpaket, was ja auch logisch ist, eine große Rolle spielt. Es ist doch, guck mal, es ist doch immer das Gesamte, was da stattfindet.
Ja, klar.
Ne? Und,
ja, klar.
Und das finde ich eben das, was ich in Frage stelle, aber zeitgleich ja so feiere. Ich finde ja zeitgleich total super, dass, da sage ich ja immer wieder, dass wir in einer Zeit leben, wo erstmal alles möglich ist. Das finde ich erstmal cool. Aber trotzdem hat mich das Lied an keiner Stelle abgeholt. Ich finde das stinklangweilige Musik.
Gut. Ja, das ist ja auch dein gutes Recht.
Wie du dich aushältst, dass ich das in Frage stelle oder du finde.
Nee, das, ich halte das aus. Ich habe ein bisschen Bedenken, ob jetzt vielleicht gleich die eigentliche Bewohnerin dieses Kinderzimmers gleich wieder reinkommt, völlig zu Recht sich einfordert.
Und, dich dabei ertappt, wie du auf der Kinderrutsche oder auf dem Hochbett da rumkletterst.
Es gibt ja tatsächlich ein paar Sachen, die ich auch gern mitnehmen würde, aber ich denke, das fällt auf.
Naja, okay, pass auf, dann du willst also dieses, oder du hast dieses ESC-Lied draufgesetzt und dann komme ich mit guter alter Musik von Westernhagen und zwar zwei Lieder, Lass uns leben und Geiler ist schon. Dann haben wir doch schöne Kontraste hier.
Ja. Wir sehen uns übermorgen.
Ja.
Ich freue mich drauf. Ich habe einiges
Warum
in meiner Überraschungstüte.
Ah, morgen ist Podcast live. Ja, natürlich. Ja, ach so, pass auf. Morgen?
Nee,
wenn das ausgestrahlt wird, ist es jetzt. Also heute ist ja Dienstag, aber genau. Am Donnerstag, wenn wir es hier hochladen, ist es jetzt. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann sitze ich mit Katharina und vielen Überraschungen und einer Drehscheibe. Naja. Mir bleibt nur zu sagen, legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.